Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Magazincharakter und Audioapostel Stefan Schreier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen und ich glaube, jeder von uns kennt diesen Gedanken, dass man vielleicht irgendwann mal merkt, so wie es gerade läuft, ist nicht irgendwie passend und dann steht man vor der Frage, ziehe ich das jetzt einfach weiter durch oder habe ich den Mut, nochmals komplett was anderes zu machen? Und mein heutiger Gast hat genau das gemacht. Er hat nicht von Anfang an das gemacht, schöne Satzstellung, wie ich gerade merke, wofür er heute bekannt ist, sondern sich irgendwann entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Und heute gehört er zu den führenden Gestaltern, ich hoffe, dass man das so sagt, für japanische Gärten in Deutschland. Er baut Anlagen mit Wasserlandschaften, Koi-Teichen, tonnenschweren Steinen und Bäumen, die so wirken, als wären sie seit Jahrzehnten da, obwohl sie vielleicht sogar von Grund auf geplant sind. Was macht ein Garten eigentlich besonders und warum sind Menschen bereit, für sowas viel Geld zu investieren? Viele, viele Fragen und Themen. Herzlich willkommen, Jürgen Kirchner. Ja, sehr gerne. Wir zeichnen der Form halber an einem Sonntagmorgen auf, weil wir beide festgestellt haben, das ist gefühlt der einzige Termin, an dem wir beide zueinander finden werden. Umso schöner ist es, dass wir es geschafft haben. Was macht das Besondere aus oder was ist das Besondere eines japanischen Gartens?
Erstmal möchte ich voranschicken, dass es den japanischen Garten, wie er öfters eher so genannt wird, gar nicht gibt. Sondern es gibt eine Vielzahl von japanischen Gartenformen. Und die unterschiedlichen Formen sind, wir haben den Landschaftsgarten, durch den man hindurchläuft und immer wieder neue Dinge entdeckt. Wir haben den klassischen Garten, ich glaube, das verbinden die meisten, die uns zuhören, den Zen-Garten mit einer sehr, sehr reduzierten Kies-Steine-Pflanzengestaltung, der aus dem Zen-Buddhismus kommt. Und wir haben auch den Teegarten, der sich um ein Teehaus mit diesem Stein, aus dem Wasser fließt, wo man seine Hände reinigt und diese Dinge. Und wir haben diese unterschiedlichen Formen der Gärten, das muss man nicht wissen. Den klassischen japanischen Garten in dem Sinne gibt es nicht. Was mir besonders am Herzen liegt, ist eher der japanische Landschaftsgarten. Mit Wasser, mit Steinen, ja. Und er zeichnet sich, wodurch zeichnet er sich aus? Reduktion ist das Wichtigste. Harmonie. Und hinführen auch zu einer Art meditativem Sehen. Das ist eigentlich so der Sinn und Zweck eines Japan-Gartens. Er soll Ruhe ausstrahlen, er soll Harmonie ausstrahlen und er ist nachgebildete Natur.
Jetzt haben Sie gerade gesprochen, nachgebildete Natur. Für alle, die uns zuhören, wir haben in den Shownotes auch ein paar Fotos oder Bilder zu sehen, die Sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, wo man genau das sieht. Ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, jetzt werden Sie wahrscheinlich die Hände über dem Kopf gleich zusammenschlagen, aber sind diese Gärten auch dafür gedacht, dass man, ich sag das mal so salopp, dass da eine Familie drinne spielt, dass man sich da abends hinsetzt und macht ein Grillfest? Oder ist das wirklich so, das ist eigentlich schön anzuschauen, nur in dicken Anführungszeichen?
Ich habe Ihnen unter anderem auch ein Bild von dem japanischen Garten des Adachi-Museums geschickt. Da ist man da tatsächlich hinter Glas und kann nur rausschauen und kann ihn sich nur anschauen. Wir interpretieren und ich interpretiere natürlich den japanischen Garten auch auf eine durchaus europäische Art und Weise. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Natural Pool baue mit großen Steinen in diesem japanischen Stil, dann sollen Kinder von Felsen ins Wasser springen können. Dann soll der erlebbar sein. Dann werden Wege durch diesen Garten geführt, die auch mal spannend sind, wo man von Stein zu Stein gehen kann, um diesen Garten zu erleben. Und es werden natürlich auch immer wieder kleine Plätze da sein, wo man bestimmte Sichten, die mir wichtig sind, dann auch in Ruhe genießen kann. Also der japanische Garten europäischer Prägung, um den ich mich bemühe, das ist durchaus auch ein Garten, in dem sich eine Familie, und das kriege ich auch immer wieder bestätigt, durchaus wohlfühlen kann und den sie auch so erleben kann. Und der japanische Garten ist auch pflegeleichter, in Anführungszeichen, wie viele andere Gartenformen, zum Beispiel englische Gärten, wo man Stauden schneiden muss und Ähnliches tun muss.
Also auf jeden Fall schon mal ein Plädoyer, sie zu beauftragen, weil pflegeleicht gilt, glaube ich, immer als gutes Thema.
Ja. Eigentlich ist ja so dieser klassische, durchgestylte europäische Garten eigentlich ein Gegenpol zu dem Japan-Garten. In dem Japan-Garten habe ich doch nachempfundene Natur. Große Steine symbolisieren große Berge, wir haben die Wasserflächen, wir haben geformte Gehölze, die aussehen, als ob sie an einer Küstenkante stehen und vom Wind gepeitscht schräg wachsen und. Also es gibt zig Beispiele, wo Natur nachempfunden wird. Die Japaner nennen dieses Gestaltungsprinzip Wabi-Sabi. Und Wabi-Sabi bedeutet halt auch gerade nicht symmetrische Architektur, wie beispielsweise bei Barockgärten oder ähnlichen Gartenformen. Wabi-Sabi bedeutet bewusst natürlich, sie werden kaum so viele gerade Wege finden, sondern die natürlichen Formen, das Polygonale in der Formensprache überwiegt bei den Japanern.
Jetzt klingt das so ein bisschen sehr bescheiden, wie Sie das erzählen. Ich habe es in der Einleitung gesagt, Sie sind, ich glaube, entweder in Deutschland oder Europa der führende oder einer der führenden Gestalter für japanische Gärten. Was ich mich so gefragt habe, und es geht mir da gar nicht darum, dass wir über Summen sprechen, das möchte ich gar nicht an der Seite, aber ist so ein Garten mittlerweile ja sowas wie ein Statussymbol geworden? Also ist das so eine Stufe, wo früher hat man sich ein Porsche, wobei Porsche ist ja jetzt mittlerweile auch schon eine Volkswagen, aber also ein Luxusauto gekauft. Was sind das? Also ist das Status oder was? Wie muss man das verstehen? Ist ja schon eine besondere Art, so ein Garten.
Meine Bauherrschaften, das ist quer durch. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der das auch gerne schon im Vorgarten zeigen möchte, wie toll da dieser Garten gestaltet ist. So. Aber eigentlich sind die Japan-Garten-Liebhaber ein ganz kleines bisschen anders gestrickt. Sondern denen kommt es tatsächlich eher auf die Ruhe, auf diese meditative Wirkung an. Selbstverständlich kann man in einem Japan-Garten, ich sag mal was, von 500 Quadratmetern für 20.000 Euro Pflanzen aussuchen. Man kann aber in demselben Garten auch für 2 Millionen Pflanzen aussuchen. Da ist eigentlich so ein bisschen nach oben hin kaum eine Grenze. Das liegt halt daran, dass wir sehr oft mit Gehölzen arbeiten, die eine sehr lange Zeit der Pflege, der Entwicklung, der Vorstrukturierung hinter sich haben. Das heißt, es steckt unendlich viel Arbeit schon in den Zutaten, die ich reintue, bevor sie überhaupt in die Gärten kommen. Und das macht es ein bisschen kostspieliger, als wenn ich einen Obstbaum pflanze und dann 3 Jahre warte, bis die ersten Äpfel kommen. So. Und deswegen sind Japan-Gärten in der Regel von der Kostenseite her etwas aufwendiger. Auch Steinsetzung. Wenn wir Steine setzen in dieser besonderen japanischen Weise, ich hatte das Glück und durfte mal hospitieren bei einem japanischen Gartenarchitekten, der in Deutschland gearbeitet hat, einer der Weltbesten, und habe mal 1,5 Wochen dort verbracht, um zu sehen, wie Japaner selber Steine setzen, und habe da sehr, sehr viel gelernt. Aber das möchten heute meine Kunden natürlich, dass ich bei jedem Stein möglichst dabei bin. Bei jeder Pflanze, die gesetzt wird, bin ich möglichst dabei. Jede Pflanze, die in den Garten kommt, habe ich irgendwo auf dieser Welt vorher ausgesucht. Da steht Kavi Kirchner dran und da ist ein Schild dran. Und ob das in Italien oder in Frankreich oder in Norddeutschland bei den Baumschulen ist, es kommt keine Pflanze in den Garten, die nicht vorher von mir selektiert wurde. Es kommt kein einziger Stein in den Garten, der nicht vorher von mir ausgewählt wurde. Das macht es schon auf der Kostenseite ein bisschen intensiver, weil irgendwo muss ja auch meine Zeit, die ich damit verbringe, die Dinge zu planen und vorzubereiten, auch sich wiederfinden in den Kosten, die der Garten nachher verursacht.
Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss auch, Sie haben A, keine Langeweile und sind relativ viel unterwegs, vermute ich, ne? Wenn quasi Sie überall dabei sind. Also wir hatten es in der Vorbereitung ja schon ein paar Mal, da haben wir uns immer auf irgendwelchen Baustellen, wo Sie gerade waren, zusammen telefoniert. Also da kommen schon ein paar Kilometer zusammen.
Ja, wenn das kein Podcast wäre, der nur über Stimme funktioniert, sondern man würde das Bild sehen, dann würden alle Zuhörer wissen, dass hier jemand mit silbergrauem Haar sitzt und immer noch großen Spaß daran hat, auch zu arbeiten und weiterzuarbeiten. Das sind nach wie vor, ich sag jetzt mal was, zwischen 12 und 16 Stunden am Tag, die ich mich mit dem Thema befasse. Gott sei Dank habe ich eine Frau, die da mit im Boot ist und die das Ganze auch fördert, mich unterstützt und mir einen starken Rücken macht.
Das Spannende an dieser Geschichte ist ja, dass Sie das ja nicht schon ihr ganzes Leben machen, sondern sie sind ein, ich darf das, glaube ich, so formulieren, es ist nicht böse gemeint, ein Spätberufener. Ja. Sie haben relativ lange Jahre was ganz anderes gemacht, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, die wahre Leidenschaft, so würde ich das jetzt mal sagen, ist irgendwie dann doch was anderes. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann quasi alles auf das Thema Garten gesetzt haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich bin ich, und meine Kinder haben mich schon, als sie noch ganz klein waren und ich noch nicht mich um die Gärten der Menschen gekümmert habe, schon immer damit gehänselt, dass wenn irgendwo die Silhouette eines Baumes am Himmel zu sehen war, sie gesagt haben, Vater, guck mal, was für ein Baum, weil sie wussten, dass ich immer darauf hingewiesen habe, wie schön Pflanzen, wie schön Bäume und wie schön die Natur ist. Also die Naturverbundenheit war schon immer da. Ich bin auf einem Bauernhof mehr oder weniger groß geworden und aufgewachsen. Mit Wäldern drumherum, mit großen Bäumen im Obstgarten meiner Großmutter, mit großen alten Nussbäumen und. Und das hat mich alles sehr geprägt. Und und irgendwann habe ich dann die Gelegenheit gehabt, das war dann auch schon zu einer Zeit, wo ich mich habe beurlauben lassen, um meine Kinder eigentlich zu erziehen, aber dann habe ich schon mich hingesetzt und habe geplant, alles irgendwie noch nebenberuflich und ohne konkreten Firmenhintergrund oder so. Dann kam irgendwann eine Zeit, da konnte ich mich dann diesen Gärten intensiver widmen. Ich bin dann praktisch ausgeschieden aus dem Dienst und habe eigentlich am Anfang vor allem das Thema Wasser bedient. Schwimmteiche, Pools, alles, was man sich so mit Wasser vorstellt, weil ich bin Segler selber. Jahrzehntelang gewesen und Wasser war für mich immer ein großes, großes Thema. Und dann kam irgendwann, das war, ich glaube, weiß ich nicht, irgendwann 1994, 95, 96, kam ich mit jemandem aus Bayern zusammen, der als erster diese wertvollen Fische aus Japan importiert hat. So. Und der hat dann mitbekommen, dass ich eine besondere Art der Bauweise präferiere, nicht mit Folie arbeite, sondern die Teiche wie Boote mit glasfaserverstärktem Kunststoff in den Boden modelliere. Haltbar, unverwüstlich, unzerstörbar. So. Und damit kann man natürlich ganz anders gestalten, weil man große, schwere Findlinge im Randbereich einbringen kann und. Ja, und so bin ich dann zu den ersten japanisch angehauchten Gärten gekommen. Ich sag's mal so, die ersten Teiche möchte ich auch nicht unbedingt besitzen heute, weil die Übung macht den Meister. Und ich habe aber einen extremen Ehrgeiz entwickelt, die Dinge immer authentischer zu machen und zu perfektionieren. Und was mir heute auch immer noch ganz wichtig ist, rüberzubringen, ist, ich kümmere mich nicht nur um das ästhetische Ergebnis, sondern was mir ganz wichtig ist, die Dinge müssen nachher auch technisch funktionieren. Mhm. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt der Baufertigstellung haben viele unserer Bauherren oder Kunden das Gefühl, was entsteht denn da überhaupt? Das sieht ja alles furchtbar technisch aus, weil halt auch Rohre unter diesen Wassergärten verlegt werden, weil irgendwo unter einem Holzdeck die Technik verschwinden muss und. Am Ende des Tages ist das alles für die gut, weil sie merken, dann kommen die Pflanzen hinzu und dann wird es Tag für Tag natürlicher, bis das Ergebnis dann auch wirklich da ist. Aber dieses Form Follow Function, was für Designer ganz wichtig ist, ist natürlich auch für jemanden, der Gärten baut, die nachher auch wirklich den Leuten keine Last bereiten sollen, ganz, ganz wichtig. So, und das ist diese beiden Teile zusammenzubringen und beides zu perfektionieren, die Technik, aber auch die ästhetische Formensprache. Das war mir immer ganz, ganz, ganz wichtig.
Ich möchte noch einen ganz kurzen Moment an dieser Stelle bleiben. Haben Sie sich das alles autodidaktisch beigebracht durch die große Leidenschaft? Würde mich noch interessieren.
Ja, ich habe kein Studium der Landschaftsarchitektur jemals besucht und wahrgenommen. Das ist schon so. Ich erzähle es immer so ein bisschen flapsig, indem ich sage, es gibt sicherlich den ein oder anderen japanischen Gartenarchitekten, der diese ureigene Kreativität, ich konnte ja auch ein oder zwei davon kennenlernen, hat, die machen ganz neue Sachen aus und erfinden ganz neue Dinge. Shunmuyo Masuno, den ich sehr bewundere zum Beispiel. Aber was ich festgestellt habe, einer meiner, wenn ich das überhaupt so sagen darf, aber ich glaube, guten Eigenschaften ist, ich kann mit den Augen klauen. Wenn ich wenn ich in der Natur bestimmte Situationen wahrnehme, die mir besonders nachahmenswert erscheinen, dann haben wir heute mit meinen, ich sage jetzt auch mal, bewusst tollen Mannschaften, die ich habe, die Möglichkeit, das 1:1 nachzubilden. Das ist, glaube ich, so das Erfolgsgeheimnis, schlechthin. Etwas sehen, abspeichern und wenn die Situation in einem Garten passt, dann auch umsetzen können.
Und machen Sie das, also das finde ich jetzt an der Stelle spannend, Sie sagen, Sie nehmen das bewusst wahr, notieren Sie sich das irgendwo oder haben Sie quasi so, wissen Sie in dem Moment, wenn Sie einen potenziellen Garten eines neuen Kunden betreten, Mensch, ich habe da irgendwann mal das und das gesehen und das machen wir dann so, also wie machen Sie das?
Also es ist ganz selten, aber manchmal setze ich mich wirklich hin und ich habe so ein Skizzenbuch und skizziere mir gerade diese Situation. Und zum Beispiel habe ich Ihnen Bilder geschickt, wo so ein mehrstufiger, sehr steiler Wasserfall zu sehen ist. Und da habe ich immer dran an eine Klamm gedacht. Also so dass das Wasser zwischen den Felsen zurückspringend senkrecht runterfällt. Und dieses Bild im Kopf habe ich dann auch jetzt schon den ein oder anderen Wasserfall in ähnlicher Weise umgesetzt. Kommt ganz besonders gut an und man kann dann trotzdem auch das Wasser relativ, sage ich mal, sanft fallen lassen, weil alle Wasserfälle machen Krach im Garten.
Mhm. Und Sie haben jetzt gerade die Skizzen angesprochen. Ein paar Minuten vorher haben wir ja auch über diese wahnsinnig aufwendige Suche, Pflege, Integration der verschiedensten Materialien gesprochen. Mich würde noch interessieren, wo und wie finden Sie denn all diese Materialien? Also wenn man sich die Fotos anschaut, was ich den Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen möchte, dann merkt man schon, ich wiederhole mich da, der Aufwand ist ja nicht wenig, aber haben Sie da so bestimmte Muster? Also wissen Sie, okay, ich nehme das, gibt jetzt die 3, 4 Steine, oder fahren Sie wirklich durch die Welt und suchen Sachen?
Das Thema ist die Art und Weise, manchmal ist ja, hat man einfach nur Glück. Mhm. Man muss auch wirklich einfach nur Glück im Leben haben. Und eine die Entscheidung, nicht mit Folie, sondern mit glasfaserverstärkten Kunststoff zu arbeiten, hat bei mir relativ schnell zu der Erkenntnis geführt, auch wegen der Nachfragen, dass ich nicht nur regional unterwegs sein kann. So. Und dann bauen sie einen Garten in Österreich, sie bauen einen in der Schweiz, sie bauen einen in Frankreich, sie bauen einen in Luxemburg. Sie sind quer durch Deutschland unterwegs. Ich habe in der Karibik Gärten gebaut. Ich habe in Kanada einen Garten gebaut. So, das heißt, sie sind wirklich unterwegs und sehen ganz viele neue Materialien. Nur ein Beispiel, Andergranit. Wenn Sie die Via Mala hochfahren, also St. Bernardino hochfahren, kommt auf der rechten Seite irgendwann mal der kleine Ort Ander. Und man sieht von der Autobahn aus schon einen Steinbruch, der so ganz leicht grünlich schimmert mit einem ganz besonderen Stein. Den nehmen wir her, wenn wir Pools mit Naturstein auskleiden müssen, weil wenn diese Farbe unter Wasser nachher am Licht zu sehen ist, haben sie das Gefühl, in einen Gebirgssee zu springen. Also nicht diese Karibik, die kann man auch machen, nicht dunkelgrün und Natur, sondern wenn sie sagen, okay, dann haben sie also eine Wasserfarbe, die so ganz besonders wird. Hätte ich niemals kennengelernt, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, so, ja, sag ich mal, mich in Europa quer durch zu bewegen, von den Kunden und von der Arbeit her.
Man merkt jetzt, und das ist jetzt in diesem Moment gerade schade, dass man das Bild nicht sieht, wie Sie dabei strahlen, während Sie das erzählen. Ich stelle mir das gerade so vor, auch im Zusammenhang mit dem, was Sie von Ihren Kindern erzählt haben. Das heißt aber natürlich auch, Sie sind irgendwo unterwegs, sehen aus der Ferne, ich überspitze das jetzt bewusst, sehen aus der Ferne einen Steinbruch und sagen dann auch, Mensch, ich fahre da mal vorbei, vielleicht gibt es da was, was ich noch nicht kenne. Also ist das genau. Also mit offenen Augen.
Diese Neugier auf neue Materialien, vielleicht auch mal die eine oder andere Pflanze. Ein Beispiel, ich habe bei einer belgischen Baumschule einen Baum gefunden, relativ teuer, für einen kleinen Garten in Köln. So. Und habe dann auf dem Schildchen unten, in dem der Baum gepflanzt war, das Wörtchen, ein Hinweis auf den Züchter gefunden. Also habe ich das nichts anderes getan, als mich ins Auto zu setzen. Nee, ich habe mich ins Flugzeug gesetzt und bin dann zu dieser Baumschule in der Nähe von Nantes geflogen. So. Inzwischen verbindet mich mit dem Züchter fast eine persönliche Freundschaft, obwohl wir beide, er spricht kein Wort Deutsch, ich spreche kein Wort Französisch. Aber dank Diepel und ähnlichen Dingen können wir ganz gut miteinander kommunizieren. Inzwischen verstehen uns gut, wir haben beide eine Leidenschaft für gutes Essen und maritime Meeresküche. Aber was ich sagen will, er macht Bäume genauso nach meinem Gusto. Nicht so stilisiert künstlich, sondern er bringt Schwung und Form in diese Kiefern, dass sie so mein Verständnis von landschaftlich, aber gestaltet wiedergeben. Also ich war schockverliebt in diese Bäume. Und inzwischen stehen einige schon in meiner kleinen Baumschule und noch mehr bei meinen Kunden. Und leider ist er im ähnlichen Alter wie ich und hat keine Nachfolger. Also Diese Quelle wird endlich sein. Aber gut, noch ein paar Jahre bekomme ich meine Bäume von dort.
Aber man merkt, es ist in all dieser immer wiederkehrenden, es ist auch ein Thema immer hier bei mir in den Podcasts, auch bei Gästen, bei vielen Gästen, man merkt, es ist häufig oder ganz oft einfach nicht das super high sophisticated digitale Geschäftsmodell, sondern es ist Leidenschaft und Neugierde in einer Kombination, die zu wahnsinnig tollen, spannenden Geschäften, Geschäftsideen führen. Mich würde interessieren, ohne, es geht jetzt gar nicht um Summen oder ob das Prominente sind oder nicht, aber ist das eine bestimmte Klientel von Menschen in einer vielleicht Art und Weise des Denkens, die sie mandatieren für die Neugestaltung eines Gartens? Also kann man das sagen? Ist das ein bestimmter Typus Mensch?
Ja, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe so unterschiedliche Bauherrschaften. Mich stört das Wort Bauherren immer, weil ich habe auch, da sind immer wunderbare Frauen mit dabei. Wie würde ich das jetzt ausdrücken? Es ist die Formensprache. Wenn ich zu jemandem, inzwischen habe ich einen gewissen Bekanntheitsgrad, es gibt viele YouTube-Videos, YouTube-Blogs auch mit mir, wo man halt den Stil, den Kirchner-Stil sieht. Und viele sagen mir dann, ich komme irgendwo hin und sag, okay, wir machen das mal ganz anders, wir machen das mal mediterran. Okay, auch toll. Weil vieles in der mediterranen Formensprache finden Sie auch bei Japangärten wieder. Wenn Sie eine schöne Pinie gegen den Himmel, Nachthimmel sehen oder gegen den Himmel sehen, dann ist das eigentlich auch eine Formensprache, die man durchaus auch im japanischen Garten wieder nehmen könnte. Und dann fangen wir an und gehen durch mein Portfolio, durch die Bilder. Ja. Und nach dem 10., 12. Bild sagen die dann, so will ich das auch haben. Und dann sind wir wieder beim Japan-Garten, dann sind wir wieder bei meiner Pflanzenauswahl, dann sind wir wieder bei der Ästhetik, die man erkennen kann, denke ich, ja. Und die man wiederfinden kann.
Ist das dann aber, das lässt mich jetzt gerade so ein bisschen aufhorchen, ist das dann so, was Sie sagen, beim 10. Bild ist man dann in der Regel wieder beim Japan-Garten? Ist das etwas, was Sie auf der einen Seite dann freut oder wo Sie vielleicht auch manchmal so sagen, ja, aber eigentlich hätte ich auch mal...
Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Projekt, das wird bei Düsseldorf entstehen, wo ich mich mal wieder austoben kann in den verschiedenen Gartenstilen, weil es ein so großes Grundstück, dass wir den Poolbereich mediterran machen können, ein Closed Garden japanisiert machen und aber dann hinten dran noch sehr viel Platz haben für ein parkähnliches Grundstück mit großen Baumgruppen und ja, wo ich dicke Bäume pflanzen darf. Also das sind natürlich dann Highlights für mich, wenn es halt nicht nur um Japangarten geht, weil ich kann das andere natürlich auch, ja. Mhm. Und mache das auch ganz gerne.
Klingt jetzt nicht nach einem 2,50 € Projekt. Wie lange muss man denn rechnen oder wie lange dauern denn solche Projekte von der, sind das mehrere Jahre, bis das dann vollendet ist, ja, quasi? Ja. Oder ist das, sagen wir mal, man macht das jetzt im Sommer?
Also es gibt Geschichten, da ruft mich jemand im, weiß ich nicht, Dezember, Januar an und sagt, Herr Kirchner, jetzt reicht's mir mit meinem Garten, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann haben wir den im selben Frühjahr noch gebaut, weil sich eine Lücke aufgetan hat, weil ein anderes Projekt vom Hochbau her nicht in die Pötte gekommen ist. So. Und das sind aber Ausnahmen. Also in der Regel ist es so, jetzt, wenn ich gerade von dem Projekt spreche, was ich eben angedeutet habe, sind wir jetzt in der reinen Planungsphase. Das Haus wird erst noch gebaut. Das beginnen die Bauarbeiten jetzt. Aber die Bauherren nehmen mich relativ früh mit ins Boot, weil natürlich, wie ich vorhin sagte, Dinge müssen auch technisch funktionieren. Das heißt Infrastruktur wie Kanalanschluss, ich brauche Strom irgendwo. Wir machen, mein Sohn insbesondere kümmert sich, der ja auch inzwischen auch als Landschaftsarchitekt arbeitet, kümmert sich um das Beleuchtungskonzept von dem Garten. Und all diese Dinge brauchen halt eine Planung, die mit der Hochbauplanung, mit der Architektur zusammenläuft, zusammengeht. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass ich nicht gegen die Architektur arbeite, also, sondern dass ich mit den Architekten gemeinsam dann auch an der einen oder anderen Stelle eine Formensprache finde, wo der Architekt sagt, ja, ihr konterkariert jetzt nicht meine Architektur, ich finde es trotzdem gut, so wie es jetzt von euch geplant ist. Das ist mir auch immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und das sind natürlich Projekte, die nehmen Zeit in Anspruch. Die haben vielleicht ein oder zwei Jahre Vorlauf. Und die baut man auch nicht von heute auf morgen.
Also man merkt, es ist nicht nur Leidenschaft, Neugierde, sondern natürlich auch teilweise ein langer Weg, bis so ein Garten fertig ist. Und es ist viel, viel mehr als einfach nur ein paar Bäume zu pflanzen. Mich würde noch interessieren, Sie müssen aber auch nicht darauf antworten, im Zweifelsfall. Aber haben Sie eigentlich eine bestimmte Art von Kunden, die Sie in Anführungszeichen lieber mögen? Also ist es Ihnen lieber, Sie werden angerufen, das heißt, Herr Kirchner, ich habe keine Ahnung, machen Sie mal. Oder lieber, wenn jemand sehr, sehr, sehr genau weiß, was er will?
Also was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist eine intensive, permanente Kommunikation mit meinen Kunden. Ein Beispiel, ich sollte in Bad Wörishofen einen Garten umgestalten und der Bauherr hat gesagt, wir sehen uns jetzt in der einen Besprechung und dann sehen wir uns am Ende der Bauzeit zur Abnahme. Okay. Dann bin ich auf der Fahrt nach Hause, habe ich meine Frau angerufen. Das Material war alles schon bestellt für diesen Garten, weil das war mit der Frau dieses Bauherrn war da eigentlich klar, wie das Ganze werden soll, wann wir das machen. Dann gibt es da bestimmte Zeiten, in denen nicht gebaut werden darf in so einem Kurort und. Das sollte alles vorher. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, passt nicht, wir machen das nicht zusammen.
Okay.
Gott sei Dank hatte ich noch keinen unterschriebenen Auftrag, sodass auch keine Schadensersatzforderungen auf mich zukommen konnten. Aber okay. Das sind so Dinge. Also ich habe es gerne, wenn ich nehme auch gerne Kunden mit dazu, wenn Steine gesetzt werden, wenn gepflanzt wird und wenn der ein oder andere Sonderwunsch während der Bauphase kommt, versuche ich auch darauf einzugehen. Das ist also, am Ende des Tages müssen wir alle danach auf dem Holzdeck stehen, in den Garten gucken, eine Gänsehaut kriegen und sagen, wow, das ist unser Garten. Also nicht nur mein Garten, sondern auch vor allen Dingen der meiner Kunden, meiner.
Ist das dann auch mit eines der Erfolgsgeheimnisse von Ihnen? Also nicht nur quasi diese Leidenschaft, diese Neugierde, sondern eben auch, mir kam gerade, als Sie das erzählt haben, so der Satz in den Sinn, das ist so gefühlt wie bei Amazon, der Kunde steht stets im Mittelpunkt. Also es ist nicht ein einfach nur ein Case, ein Geschäft, was abgewickelt wird, sondern es ist halt,
Also ich habe das, es gibt Landschaftsarchitekten, ich kenne ein oder zwei auf diesem Planeten, die sagen, wenn ich etwas gezeichnet habe, wird so gemacht, wie ich es gezeichnet habe. So. Und das muss dann der Kunde akzeptieren, so, oder er muss sagen, nein, ja, ist nicht meine persönliche Art. Das hat ja was mit, wie man selber gestrickt ist, zu tun. Ich würde auch, wenn ich einen Handwerker rufe, bin ich auch immer irgendwie mittendrin und gucke nochmal. Und wenn mir irgendein Detail einfällt, wo ich sage, können wir das nicht so und so machen? Und ich habe jemanden, der darauf eingeht und das auch verwirklicht, bin ich auch glücklich. Und umgekehrt, glaube ich, sind es meine Kunden dann auch, wenn sie zwischendurch kommen und sagen, hier, guck mal, aber die Ecke von dem Stein da oben, die ist mir ein bisschen zu spitz. Können wir das nicht ein bisschen abrunden? Können wir das nicht ein bisschen anders machen? Besser als hinterher, wenn das Ganze fertig ist, dann irgendwo zu meckern. Das mag ich nicht.
Kommen wir langsam zum Ende des Gesprächs. Würde mich interessieren, wie sieht denn Ihr Garten aus? Also haben Sie auch einen
Top? Habe ich Ihnen ein Bild geschickt. Das ist dieser mit dem blühenden Azaleen, wo von rechts ein kleiner Wasserfall reingeht. Das ist mein persönlicher Garten. Ich sage immer, das ist vom Stil her natürlich derjenige, der mir am meisten liegt, weil mir hat da wirklich niemand reingeredet und auch meine Frau nicht. Die hat sich komplett zurückgehalten und ist aber wirklich auch glücklich mit dem Ergebnis, weil ich habe die Kombination eines kleinen Natural Pools mit einer Brücke, wo eine Mauer drunter ist, und dann sind die Koi davon abgetrennt. Meine Frau war nicht dazu zu bewegen, mit den Koi gemeinsam zu schwimmen, sondern sie, das wären auch Wassertemperaturen gewesen für sie, die nicht in Frage gekommen wären. Das heißt also, wir haben eine Luftwärmepumpe und im Sommer haben wir 29 Grad Schwimmtemperatur in dem kleinen Natural Pool. Ja, wir haben Photovoltaik auf dem Dach, es hält sich in Grenzen, was die Kosten angeht, aber mein eigener kleiner persönlicher Garten ist ja nur roundabout hinterm Haus nur knapp 400 Quadratmeter. Ist natürlich so, ja, inzwischen auch ein bisschen Wallfahrtsort für Japan-Garten-Anhänger geworden. Also ich könnte eigentlich jede Woche irgendwo eine Führung machen.
Und sieht man Sie denn dann auch am Wochenende drinnen werkeln, oder sind Sie dann ganz froh, also hier, wenn man rausguckt?
Wenn ich die Zeit hätte, würde ich das unheimlich gerne tun, ne? Aber Sie haben ja jetzt gerade so einen Sonntagmorgen erwischt, wo neben mir liegt ein halbfertiger, riesengroßer Plan, und ich werde jetzt, wenn wir beide diesen Podcast beendet haben, setze ich mich wieder einen Meter nach links und zeichne weiter, weil ich auch den Kunden versprochen habe, dass sie zeitnah irgendwo den nächsten Entwurf bekommen. So ist das halt.
Dann wollen wir Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Es war eine große Freude.
Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag@freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.